ARD.
Tag Leute, Dani hier. Ich werfe mich für euch wieder in eine neue Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft hoffentlich meistern werde.
Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
Ey, und das hier, ja? Das wird eins der dicksten Dinger, die ich je gemacht habe in der Geschichte unseres Podcasts.
Oh Mann, ey. Fuck. Ich habe noch nicht mal 2 Kilometer. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es.
Sport und ich, wir sind in meinem 37-jährigen Leben nie so richtig Kumpels geworden. Dafür gibt es massenhaft Beispiele in unseren bisherigen Folgen. Könnt ihr alle nachhören, zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Naja, und jetzt das.
So, direkt zur Anmeldung. Okay. Schmidt. Daniela. Ja, mein Computer füllt das alles hier schon automatisch aus. Geschlecht weiblich, Nation Deutschland, Wettbewerb Halbmarathon. Da ist er. Okay.
Ja, das ist meine Challenge. Ich laufe einen Halbmarathon. Ich, Dani, die Sporthasserin vom Dienst, die Sport höchstens auf der Tanzfläche im Club macht. Und selbst da bin ich schon nach 2 Minuten komplett durchgeschwitzt.
Vielen Dank für deine Anmeldung zum 46. Leipzig-Marathon. Und direkt die Bestätigungs-E-Mail. Hallo Daniela, deine Anmeldung hat uns erreicht. Die wichtigsten Daten nochmal zur Überprüfung. Startnummer, da ist schon meine Startnummer. Startnummer 20072. Die müsst ihr euch merken, falls ihr mich anfeuern wollt. Oh je, ey, Leute, worauf habe ich mich da eingelassen? Das wird was.
Das hier ist der Startschuss für meine Challenge, September 2023. Ich melde mich offiziell an für den Halbmarathon in Leipzig im April 2024. Vielleicht hattet ihr ja auch schon mal so einen Gedanken von wegen, hey, einmal im Leben einen Marathon laufen oder halt einen Halbmarathon. Ich mache das jetzt für euch. Ich gucke mir mal an, was es dafür braucht, was alles schiefgehen kann und welche Effekte von regelmäßigem Laufen sich wissenschaftlich nachweisen lassen. Im Moment ist das aber auch alles noch ganz weit weg mit dem großen Finale, ja? Und meine Motivation ist riesig. Meine Angst zu versagen aber auch. 21,0975 Kilometer joggen. Ich sag schon immer so, mein Rekord auf 21 Kilometer sind 200 Meter. Aber hey, okay, ich habe ja genug Zeit, ne? Über ein halbes Jahr. Und mein Zwischenziel ist, Ende des Jahres will ich die 10 Kilometer durchhalten.
Die Distanz steht fest, die Zeit ist offen. Aber dass du ankommen wirst, da machen wir uns nichts vor, das wird definitiv passieren. Und wir wollen jetzt einfach nur gucken, wie gut vorbereitet du da hinkommen kannst, dass du maximalen Spaß während des Laufens, vor dem Laufen und dann vor allen Dingen auch nach dem Laufen hast. Und jetzt keine Kamikaze-Aktion draus machen, sondern einfach ein schönes Erlebnis.
Der Mann, der mich hier so freundlich motiviert, ist Robert Klein-Hempel, ehrenamtlicher Trainer in der Abteilung Laufsport beim SCDHFK Leipzig. Mit ihm treffe ich mich zu Beginn meiner Challenge für die Basics. Wie trainiere ich? Was sollte ich machen? Was sollte ich besser bleiben lassen? Und was brauche ich überhaupt? Die letzte Frage, die ist ruckzuck beantwortet. Vor allem brauche ich einen anständigen Schuh.
Das ist halt wirklich der erste wichtige Baustein, damit man auch wirklich gesund durchkommt. Und da geht es nicht darum, schnell laufen zu können mit einem Schuh, sondern vor allen Dingen, dass der Körper sinnvoll arbeiten kann.
Ja, meine Laufschuhe, die sind nämlich schon über 10 Jahre alt. Ich meine, klar, ich nutze die jetzt nicht so oft, ne? Aber durch sind sie trotzdem. Also auf meiner To-Do-Liste steht schon mal ordentliche Laufschuhe. Dann kann es richtig rund gehen. Ja, und das mit dem Training, sagt Robert Klein-Hempel, das ist eigentlich gar kein Hexenwerk. Mindestens 3 Läufe pro Woche mache ich im Idealfall.
Gerade wenn man jetzt nur 1-2 Mal die Woche läuft, ist halt auch wirklich diese, ich nenne es mal Memory-Effekt von den Beinen her auch nicht gegeben. Also du fängst halt sehr oft an derselben Stelle wieder an. Und allein schon durch die Regelmäßigkeit, was sowieso das Entscheidende ist beim Lauftraining, kommt dann Woche für Woche auch das Gefühl mehr, dass es einfacher geht, sowohl während des Laufens als auch hinten raus, dass man besser durchkommt.
Wenn ich nur 2-mal pro Woche laufe, also nur in Anführungsstrichen, dann halte ich meine Form lediglich. Ich will mich aber ja verbessern. Deshalb also 3-mal die Woche, das ist schon mal eingeloggt. Und wichtig dabei ist, dass ich nicht immer das Gleiche mache.
Also bewährt hat sich, wenn man jetzt 3-mal die Woche läuft, eine sehr ruhige, entspannte Einheit, wo man jetzt wie bei dir in dem Fall auch wirklich ein bisschen kürzer, ein bisschen geringeres Tempo einfach mal am Stück läuft. Und dann kann man als ergänzende Einheiten dazu dann einmal den etwas längeren Lauf machen. Den würde man am Anfang dann mit Gehunterbrechung machen oder zum Teil eben auch Walking Also die Intensität muss niedrig sein, aber dass man so ein bisschen sich rantastet, auch über die, in dem Fall, eine gute halbe Stunde peu à peu, über die Wochen, sich ein bisschen auszubauen. Ja, und dann kommt eben als dritte Einheit noch so ein bisschen, dass man ein bisschen was, ich nenne es mal, am Tempo tut. Also zielt es eigentlich eher darauf ab, dass man muskulär auch ein bisschen darauf vorbereitet ist, mal ein bisschen schneller sich bewegen zu können und dass man gleich in eine Verletzung reinkommt. Das ist auch überschaubar. Am Anfang würde man dort jetzt keine Tempo-Dauerläufe oder so machen, wo man sich da die Seele aus dem Leib kotzt, sondern das ist wirklich so ein Wechselspiel aus ruhigem Dauerlauf und immer mal so ein paar kurze Steigerungen oder Sprints, die aber auch alle unterhalb von 10 Sekunden laufen jeweils. Also das ist jetzt hier nicht eine Minute, erfahrene Läufer werden es kennen, Fahrtspiel oder so, sondern das ist wirklich sehr auf die Erholungsphasen betontes Training.
Lasst uns an der Stelle mal kurz gucken, wo ich eigentlich stehe. Also zu Beginn meiner Challenge im September 2023 laufe ich halbwegs regelmäßig, so 1-2 Mal die Woche, meistens um die 5 Kilometer, schätze ich. Und dann bin ich aber auch richtig durch.
Ja, das ist irgendwie alles nichts mehr mit meinen alten Schuhen. Also es ist tatsächlich auch so, dass ich nach dem Laufen Schmerzen habe. Mir tun voll oft die Knie weh, wenn ich dann so die Treppe runtergehe. Oder mir tut so hier Achillesferse, Achillessehne, also so hier Rückseite vom Fußgelenk. Da habe ich dann so Schmerzen. Also beim Laufen geht's, aber halt danach so. Manchmal sogar tagelang.
Es gibt total widersprüchliche Meinungen zum Thema Schmerzen beim Laufen. Die einen sagen, ey, du solltest absolut keine Schmerzen haben, höchstens mal so ein bisschen Muskelkater. Wenn darüber hinaus etwas wehtut, dann unbedingt Training reduzieren. Andere sagen, nee, das ist total normal, gerade als Einsteigerin, da tun dir halt nach einem intensiven Lauf die Knochen und die Sehnen mal ein bisschen weh. Da musst du einfach durch. Ich weiß nicht, was stimmt. Ich halte mich jetzt einfach mal ganz optimistisch an Strategie Nummer 2. Und vielleicht wird ja auch eh alles besser, wenn ich anständige Schuhe habe.
Jetzt muss ich mir mal vorstellen, wenn das dein Fuß ist, ne? Ich versuche es mal zu simulieren, ne? Darf natürlich das große Zehengrundgelenk oder der große Zeh niemals da vorne stehen, sondern immer ungefähr so 0,7 cm von der Kante weg, damit diese Bewegung immer durchgeführt werden kann.
Ich hätte das vorher nie gedacht, aber den richtigen Laufschuh finden, das ist schon eine Wissenschaft für sich. Allein darüber könnte ich schon eine komplette Podcast-Folge machen. Es ist echt irre.
Wenn das Quergewölbe nicht arbeitet oder das Längsgewölbe nicht arbeiten kann, dann ist der Schuh zu klein und dann passieren eben die Dinge, dass der Fuß von der Ferse zu stark in die Fersenkappe gepresst wird und das gibt es dann die typischen Laufverletzungen, die man da so kennt. Und deswegen brauchen wir diese Größe.
Ich bin in einem Leipziger Fachgeschäft für Laufsport. Da treffe ich mich mit Jörg Matte. Der ist selbst auch Läufer und hilft mir hier, den passenden Schuh zu finden. Damit mir diese klassischen Laufverletzungen eben nicht passieren. Ja, zum Beispiel Knieschmerzen, Läuferknie nennt man das, oder Zerrungen der Muskeln, Zerrungen der Bänder, Entzündungen der Achillesferse. Kann alles passieren und auf nichts davon habe ich Bock. Also kümmern wir uns um den passenden Schuh für mich. Und die Reise dahin, die ist eine ziemlich abgefahrene Nummer.
So, bleib mal ganz ruhig stehen. Erste Messung.
Meine Füße werden vermessen. Dafür stelle ich mich auf so eine Art 3D-Scanner. Und anhand dieser Messung sucht Jörg dann die passenden Schuhe für mich aus. Er fragt auch gar nicht so, hey, was für eine Farbe magst du oder hast du eine Lieblingsmarke? Es geht null ums Aussehen. Es geht einfach nur darum, dass das Ding passt.
Okay, dann schlüpfe ich da mal
rein. Mal rein, bitte.
Und dann werden auch noch extra Sohlen für mich gebacken, so nennt man das. In einem Gerät, das tatsächlich ein bisschen so aussieht, als hätte Apple einen Backofen gebaut.
So, gleich ist sie fertig. So, nicht erschrecken, Dani, die ist jetzt warm.
Ja.
Du wirst dich nicht verbrennen, aber es wird sehr, sehr angenehm warm.
Gut, habe ich nicht gegen.
Und tatsächlich lerne ich jetzt auch noch, selbst beim Schuhe binden kann man Fehler machen.
Jetzt ist wichtig bei der Schnürung gleichmäßig schnüren, okay. Aber punktuell vorne am Spann so schnüren, dass der Finger immer noch drunter passt. Ne? Das
okay.
Ist das auch, was viele falsch machen, deswegen gib dir ruhig hier ein bisschen Mühe. Das ist okay.
Okay.
Ja. Und den letzten Schnürvorgang dann relativ normal, nicht zu fest machen. Ne? Weil wenn du dann mal wirklich eine Stunde unterwegs bist, dann will der Fuß arbeiten und da findet eine ganz wichtige Durchblutung statt zur Schienbeinachse und die wird auch nicht abgeschnürt.
Ich habe das sonst immer so mega festgezurrt.
Nee. Ja. Ach so, sieht sehr gut aus.
Ja, und in der Hinsicht bin ich einfach wie so ein kleines Kind an Weihnachten. Wenn ich was neu habe, dann muss ich das natürlich sofort ausprobieren. Ist doch völlig klar.
Hey, hast du geschafft? Ich bin genauso schnell oder eher langsam wie sonst auch. Ich bin auch genauso außer Puste wie sonst auch. Aber es fühlt sich ein bisschen leichter an. Es fühlt sich nicht an, als ob meine Knochen nach dem ersten Kilometer 100 Kilo wiegen. Und das ist echt angenehm.
Okay, in den Laden gehen und Schuhe kaufen, das war vermutlich mit der einfachste Part dieser Challenge. Jetzt muss ich natürlich auch damit laufen. Bisher habe ich das immer so Freestyle-mäßig gemacht. Jetzt habe ich aber ja so einen ungefähren Plan vom Profi. Und, anders als vorher, tracke ich meine Läufe jetzt auch.
So. Ich habe mir so eine Lauf-App runtergeladen, um mein Training aufzuzeichnen. Die habe ich jetzt gerade zuerst mal so mitlaufen lassen. Und ich dachte immer, ja, ich laufe so 5 Kilometer. Also ich bin halt meine normale Strecke jetzt gelaufen. Und jetzt sehe ich hier, das sind noch nicht mal 4. Das sind nicht mal 4 Kilometer, ey. Ich dachte mal, ich laufe 5. Ach, fuck.
Ja, ich weiß, das klingt jetzt total nach Kleinscheiß, ja? Aber für mich war das mental wichtig. So, ey, 5 Kilometer schaffst du schon mal. Das ist ja schon fast ein Viertel vom Halbmarathon. Aber nischt ist. Und dabei bin ich jetzt schon immer total verausgabt nach meiner Joggingrunde, obwohl es nur so eine Pipi-Strecke ist. Aber ja, ich arbeite ja dran. Und Lauftrainer Robert Klein-Hempel vom SCDHFK Leipzig hat mir eingebläut, langsam machen. Denn dass ich nach jedem Lauf total fertig bin, ist schon der erste Fehler.
Ja, also das Beruhigende ist, das betrifft alle.
Gut.
Also das hat nichts mit Einsteiger zu tun. Das ist wahrscheinlich so eine menschliche Eigenheit. Und ja, als Trainer bist du eigentlich fast nur am Bremsen. Also gerade auch wenn du einen Trainingsplan schreibst, da stehen ja dann entweder Vorgaben bezogen auf die Geschwindigkeit oder die Herzfrequenz drin. Das wird immer so ein bisschen missinterpretiert als Time to Beat, also wie gegen das Navi fahren. Und genau das Gegenteil ist halt der Fall. Also die Vorgaben, die da drin sind, sind eigentlich immer das Optimum, wenn du dich gut fühlst und auch sonst alles passt. Und wenn du langsamer machst, ist es kein Problem. Und deshalb dieses Überlastungsthema, das ist bei allen so. Und da kommt dann gerade bei den Ambitionierten noch dazu, dieser Ehrgeiz, auch über viele Verletzungen hinweg trainieren zu wollen. Und das funktioniert halt nicht. Kann man machen, aber bringt nichts.
Eine Studie der Deutschen Sporthochschule Köln hat ergeben, 80% der Läuferinnen und Läufer trainieren viel zu schnell. Das bedeutet dann Stress für den Körper und dadurch sinkt der Trainingseffekt. Ja, das will ich natürlich nicht.
Ja, diesen Satz, den habe ich gerade die ganze Zeit im Kopf. Als Trainer bist du eigentlich die ganze Zeit nur am Bremsen. Und deswegen versuche ich jetzt so langsam zu laufen, dass ich entspannt durch die Nase atmen kann und dass ich dabei reden kann und dass ich theoretisch sogar singen könnte. Aber das lasse ich jetzt. Und das ist dann halt der Indikator, dass ich die richtige Geschwindigkeit habe für die langsamen Einheiten. Das hat Robert gesagt und das steht auch in dem Trainingsplan, den ich vom SCDHFK bekommen habe. Ich glaube, ich kann noch ein bisschen langsamer.
Ja, und so bremse ich mich ein ganzes Stück über meine Standardlaufstrecke hinaus, weil es so geschmeidig läuft und so wenig anstrengend ist. Und bäm, am Ende habe ich 7 Kilometer auf dem Tacho. Zum ersten Mal. Aber halt auch wirklich sehr langsam, ja? Eine Pace von fast 9 Minuten. Also Pace heißt, für 1 Kilometer habe ich fast 9 Minuten gebraucht. Das würde hochgerechnet auf den Halbmarathon ja bedeuten, oh Gott, über 180 Minuten, über 3 Stunden? Ey, Leute, das geht doch gar nicht.
Also ich bin mehrmals Marathon gelaufen. Mein bester Marathon war in Hamburg 1988 mit einer Zeit von 2 Stunden 36.
Ach du liebe Zeit, ich bin froh, wenn ich das beim Halbmarathon hinbekomme.
Das ist Kuno Hottenrott, Professor für Trainingswissenschaft und Sportmedizin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und der hat in seiner Forschung rausgefunden, so ein bisschen chillen beim Laufen kann voll die Gewinnerstrategie sein.
Ja, absolut richtig. Ja, ich habe eine sehr interessante Studie gemacht. Also 2 Gruppen. Die eine Gruppe, die hat den Marathon absolviert mit Gehphasen. Alle 2,5 Kilometer ist man eben 1 Minute gegangen, konnte sich gut verpflegen, sich neu sammeln. Und das hat auch psychologisch einen riesen Vorteil, wenn ich weiß, nach 2,5 Kilometer kann ich mal durchatmen und ich kann mal gehen. Und die andere Gruppe ist durchgelaufen und ich hatte das also nach allen wissenschaftlichen Prinzipien wirklich durchgeführt und es kam raus, dass beide Gruppen eigentlich das gleiche Ergebnis geliefert haben. Und die Gruppe, die gegangen ist, war letztendlich genauso schnell wie die Gruppe, die durchgelaufen ist. Ja, und das hat also Riesenvorteile und deshalb ist das eigentlich eine gute Methode, auch einzusteigen. Und das würde ich auch sagen, das gilt auch ein Stück weit für einen Halbmarathon. Ja, wenn man eben auch zwischendurch mal bewusst eine Gehphase einlegt, ist das ganz gut. Und genauso kann man das Training auch starten. Also ein Wechsel zwischen Gehphasen und Laufphasen. Also ich finde das immer einen sehr, sehr guten Einstieg.
Okay, das probiere ich aus. Öfter mal gehen. Darüber hinaus, sagt Kuno Hottenrott, ist es wichtig, dem Körper auch andere Reize zu verpassen. Also beispielsweise Muskeltraining für die Rumpfstabilität, mal wandern gehen oder Fahrradfahren. Ich zum Beispiel habe mich parallel für einen Yogakurs angemeldet und ganz manchmal turne ich so Fitnessvideos aus dem Internet nach. Aber zugegebenermaßen mache ich das eher selten. Und es gibt noch einen Tipp von Kuno Hottenrott. Nicht immer nur auf die Kilometer schielen. Ja, erwischt. Genau das mache ich nämlich, seit ich meine Läufe tracke.
Also mein Tipp ist aber nicht anzufangen, ich laufe diese Woche 2 Kilometer, nächste Woche 3 und dann 4, sondern mein Tipp ist eigentlich, sofort einzusteigen mit einer 45-minütigen Aktivität. Jede Trainingseinheit gleich von Anfang an 45 Minuten. Das würde aber bedeuten, vielleicht am Anfang 45 Minuten zügig gehen. Ja? Und dann würde man sagen, okay, bei den 45 Minuten, dann lege ich mal zwischendurch doch mal eine kurze Laufphase ein. Und wenn die nur 30 Sekunden oder eine Minute dauert. Also ich gewöhne mich so langsam an das Laufen. Und der Vorteil ist, wenn ich sofort mit 45 Minuten starte, ja, dass ich natürlich dort einen viel größeren Reiz habe, ja, auf den Energiestoffwechsel, auf den Fettstoffwechsel, auf die Bänder, auf die Sehnen. Ja, und dann irgendwann so nach vielleicht 8 Wochen sagt man, okay, jetzt nehme ich mir nicht nur 45 Minuten, sondern in der Woche einmal 1 Stunde und dann 1 Stunde 15, ja, sodass man sich in der Zeit verlängert und dann irgendwann, der Halbmarathon wird ja über 2 Stunden dauern, ja, dass man dann auch im Training einmal 2 Stunden unterwegs ist, dass man das Gefühl kriegt, ja, was bedeutet das eigentlich, 2 Stunden auf den Füßen zu sein, zu laufen, vielleicht mal ein bisschen zwischendurch zu gehen.
So rum habe ich das noch gar nicht betrachtet. Halbmarathon heißt ja nicht nur die 21 Kilometer laufen, sondern eben auch, in meinem Fall, wenn ich so langsam bleibe, 3 Stunden am Stück in Bewegung sein. Also das ist ja auch eine Zeit, die man erstmal durchhalten muss.
Also eine Stunde schaffe ich schon mal. Ich gucke gerade mal. Fast 8 Kilometer und irgendwie voll der gute Tipp. Also es ist irgendwie entspannter. So, ich stelle mir einfach meinen Handy-Timer auf 1/2 Stunde und laufe. Und wenn mein Handy bimmelt, dann drehe ich um und laufe wieder nach Hause. Also ja, ist irgendwie chilliger, so ohne dieses, oh, wie weit bin ich denn jetzt schon? Wie gut komme ich voran? Einfach nur so, ja, ich bin jetzt halt 1 Stunde in Bewegung. Rest ist egal. Das bockt.
Ich muss euch was gestehen, ich gucke irgendwann nicht mehr in meinen Trainingsplan. Ich mache das einfach so nach Gefühl, weil das für mich gerade funktioniert. Ich habe dabei immer die Tipps im Kopf, ja, von meinen Gesprächspartnern und mit denen bastle ich mir dann so ein tagesspontanes Programm immer zusammen. Hoffentlich fällt mir das nicht noch auf die Füße. Ja, Leute, und so jogge ich mich durch den Herbst 2023. Langsam wird es sogar schon Winter. Einmal pro Woche mache ich einen längeren, sehr langsamen Lauf, einmal einen kurzen, knackigen oder eben Sprints mit Gehpausen und einmal irgendwas dazwischen. Ich nehme meine Laufschuhe sogar mit in Urlaube oder auf Dienstreisen. So eine Person bin ich jetzt. Wer hätte das bitte jemals gedacht? Ich nicht. Ich jogge im strömenden Regen über vermatschte Waldwege. Ich jogge bei Glatteis. Ich jogge durch Schneestürme. Am Anfang habe ich mich auch öfter mal hingemault beim Laufen. Einfach irgendwie so gestolpert, Füße nicht genug gehoben. Das passiert mir jetzt überhaupt nicht mehr. Also auch das ist ja ein Trainingseffekt, denke ich mir. Endlich hebt Schlurfi-Schmitten ihre Füße mal ordentlich. Ja, und 5 Kilometer, die sind inzwischen gar kein Thema mehr. Meine längste Strecke sind 8. Locker. Aber natürlich gibt's auch Scheißtage, wo es einfach so gar nicht flutscht.
Oh Leute, heute ist schlimm. Oh, heute macht gar keinen Spaß. Mir tun irgendwie voll die Oberschenkelmuskeln weh, so vorne. Und meine Beine fühlen sich einfach an, als wäre ich so ein Elefantenmensch. Als ob ein Bein 300 Kilo wiegt, ey. Oh Gott, und ich habe gerade mal 2 Kilometer. Das ist doch peinlich.
Das Krasse ist aber, meine Frustrationshornhaut, die wird irgendwie immer dicker. Es gelingt mir total gut, mit solchen Kacktagen dann einfach abzuschließen. So, ja komm, war jetzt halt nichts, beim nächsten Mal wird's wieder besser. Ey, so bin ich normalerweise nie. Normalerweise sage ich dann, ach komm, es wird doch eh nichts und klopp die ganze Scheiße einfach patzig in die Tonne und gebe auf. Aber dieses Projekt hier, an dem bleibe ich dran. Denn es gibt eben auch diese Momente. Hier, Mitte November.
Leute, nichts kann mich aufhalten. Heute fühle ich mich unbesiegbar. Ich glaube, ich kann das schaffen. Hier, passt mal auf.
Zusammenfassung. Ich habe ja so eine App, mit der ich meine Läufe tracke und da kann man sich nach jedem Lauf so ein Fazit vorlesen lassen.
Dauer 30 Minuten 8 Sekunden. Durchschnittliche Pace 7 Minuten 23 Sekunden pro Kilometer. Durchschnittliche Geschwindigkeit 8,1 Kilometer pro Stunde.
Wir müssen nicht drüber reden, dass sportliche Menschen natürlich schneller laufen. Aber folgende Gesamtsituation hier. Ich habe letzte Nacht genau 1/2 Stunde geschlafen. Erstens 1/2 Stunde Schlaf, also im Prinzip durchgemacht. Weil ich zweitens mies meine Tage habe, wirklich mies meine Tage. Drittens hatte ich dann heute Frühsendung beim Radio, deswegen habe ich so wenig geschlafen. Bin von da noch in eine Sitzung, habe danach noch Erledigen gemacht, bin danach laufen gegangen. Und habe bei diesem Lauf, der war kurz und knackig, das war geplant, dass das ein bisschen so ein Tempotraining wird. Und habe bei diesem Lauf die beste Geschwindigkeit geschafft, die beste Pace, seit ich meine Läufe aufzeichne. Das ist geil und toll und Gott, ja, ich habe meine Tage, ich heule gerade fast, weil ich echt nicht weiß, wann ich das letzte Mal das Gefühl hatte, dass mein Körper so gute Sachen hinbekommen kann irgendwie. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Sorry, ist das bescheuert, ey. Puh, Scheiße.
Gott, ey. Ich, Daniela Schmidt, heule vor Glück wegen Sport. Digga, was geht denn, ey? Aber meine Fresse, es tut so gut.
Mein Name ist Professor Stefan Schneider, habe eine Professur für Bewegungsneurowissenschaften an der Deutschen Sporthochschule in Köln und beschäftige mich seit knapp 2 Dekaden mit dem Thema Sport und Gehirn. Nicht wie das Gehirn den Sport steuert oder Bewegung steuert, sondern die Frage danach, was Bewegung mit unserem Gehirn macht in all seinen Facetten.
Ja, und eine Auswirkung ist, Sport macht uns glücklicher. Das haben Stefan Schneider und sein Team in einer Studie rausgefunden.
Also man könnte behaupten, spirituelle Menschen sind glücklicher in ihrem Leben und stressresistenter. Und über diesen Fragebogen haben wir letzten Endes gezeigt, dass 30 Minuten Laufen ein relativ identisches spirituelles Erlebnis haben. Also Menschen sind danach zufriedener in ihrem Leben und fühlen sich auch selbst resilienter einer Stresssituation gegenüber.
Das liegt zum Beispiel daran, dass wir beim Sport Stresshormone abbauen, weil wir tief in uns drin eben immer noch Steinzeitmenschen sind. Und unser Gehirn bei Stress gar nicht unterscheiden kann, kommt der Stress jetzt, weil ich einen vollen Schreibtisch habe im Büro, was ja erstmal ungefährlich ist, oder weil ich um mein Überleben kämpfen muss.
Also Sie haben es eben angesprochen, die Fight-and-Flight-Hormones, die uns das Überleben gesichert haben. Das heißt, wir mussten kämpfen gegen Gegner oder gegen Säbelzahntiger oder wir mussten gegen Mammuts oder wir mussten laufen, abhauen vor möglichen Gefahren. Das heißt, Bewegung ist eigentlich die evolutionsbiologisch erlernte Reaktion des Menschen auf Stress. Und das müssen wir heute irgendwie kanalisieren. Im Arbeitsalltag könnten wir natürlich unserem Kollegen, unserer Kollegin ein paar aufs Maul hauen. Ja, das wäre durchaus evolutionsbiologisch angebracht, aber sozialpolitisch heute durchaus nicht gerne gesehen. Und Bewegung kanalisiert eben diesen Stress.
Ey, es ist aber echt so. Ich war gerade laufen, so eine gute Stunde, habe mich jetzt geduscht und knall mich hier schön erstmal im Bademantel aufs Sofa. Und
Ich war den ganzen Tag total mies drauf. Also nichts Schlimmes, einfach nur, es gab tolle Pläne fürs Wochenende und die sind jetzt gecrashed, weil zwei Personen abgesagt haben. Und ich war dann so, ja, fickt euch halt alle, ich bin der einsamste Mensch der Welt. Und jetzt sitze ich hier und denke, meine Güte, Dani, ey, wie hysterisch, chill mal, ist doch alles cool. Also es ist ein bisschen so, als hätte ich mich zufrieden gekifft. Einfach durchlaufen.
Also, nach Tempoläufen oder weiten Strecken bin ich auch kaputt, ja. Aber ich fühle mich so viel aufgeräumter. Und auch wenn mein Körper erschöpft ist, mein Kopf, der fühlt sich dann hellwach an und irgendwie so klar. Denn, und so heißt auch das Buch, das Stefan Schneider zum Thema geschrieben hat, Bewegung ist Neuronendünger.
Wir sehen auch, dass es zur Freisetzung sogenannter neurotropher Faktoren kommt. Das ist sowas wie Dünger, deswegen Neuronendünger. Wenn Sie Dünger auf dem Feld ausbringen, dann sehen Sie auch nicht sofort, dass die Saat aufploppt. Aber dieser Dünger ist wichtig, damit sich die Saat entwickelt. Und genau dasselbe sehen wir eben im Gehirn. Bewegung führt dazu, dass dieser Dünger ausgeschüttet wird und dass dadurch dann Lernprozesse oder strukturelle Anpassungsprozesse schneller und effizienter ergeben können. Also Neuronen verbinden sich miteinander, Kommunikation zwischen Neuronen wird möglich durch eine Synapsensprossung. Das Gehirn entwickelt sich und dadurch kann Information besser weitergeleitet werden. Also die Natur hat das eigentlich ganz clever eingerichtet. Dieser hohe Bewegungsdrang führt eben dazu, dass dieser Neuronendünger ausgeschüttet wird, der wiederum für Lernprozesse auch kognitiver Art enorm wichtig ist.
Oh mein Gott, also macht Sport mich auch noch schlauer? Wie geil, hallo?
Also viele sagen immer oder kommen nach meinen Vorträgen oder Lehrveranstaltungen auf mich zu und sagen, das würde ja heißen, Bewegung macht per se intelligent. Ja, ist leider nicht so. Wir haben ja eine riesige Feldstudie in Deutschland oder weltweit laufen. Wir haben Tausende von Spitzensportlern, die täglich, zum Teil mehrfach am Tag trainieren. Und wenn Bewegung per se intelligent machen würde, wäre das die kognitive Elite des Landes. Das ist sie nicht. Ja, da sind ein paar sehr clevere bei, da sind ein paar Dumpfbacken dabei. Aber die meisten sind irgendwie normal verteilt in der Bevölkerung. Und daran sehen wir eben, dass Bewegung zwar ein wichtiges Element ist, das aber damit verbunden sein muss, auch eine kognitive oder emotionale Bildung. Ja? Also nochmal, um bei dem Beispiel des Düngers zu bleiben. Wenn ich Dünger aufs Feld aufbringe, passiert gar nichts, wenn ich nicht vorher Samen aufgebracht habe. Ja? Und in unserem Fall heißt das natürlich, der motorische Kortex entwickelt sich sofort durch Bewegung. Ja, wenn Sie Ihren rechten Bizeps trainieren, dann wächst auch Ihr rechter Bizeps. Aber die kognitiven Areale unseres Gehirns brauchen andere Stimulationen.
Ja, okay, wäre ja zu schön gewesen. Aber wir halten fest, ich tue mit dieser Challenge nicht nur was für meinen Körper, sondern auch für mein Gehirn. Und dieses Wissen ist voll die Motivation.
Und ich sehe es ja an mir selber. Mir macht Training auch keinen Spaß. Das heißt, ich muss mich tatsächlich aufraffen, mich zu bewegen. Aber ich antizipiere eben, dass ich weiß, nach einer Stunde Training geht es mir mental einfach besser. Ich habe den Kopf frei bekommen, ich kann mich wieder konzentrieren. Und in dieser mentalen Antizipation steckt letzten Endes meine Motivation, mich zu bewegen.
Wobei ich sagen muss, das mit der Motivation, also Leute, ich bin der größte Faulsack der Welt, ja, aber das mit der Motivation, ey, das läuft irgendwie. Es gibt nur ganz wenige Tage, wo ich mich wirklich so richtig zum Laufen prügeln muss. Es ist manchmal so eine kleine Hürde, ja, also so, ach, es ist so gemütlich auf dem Sofa und draußen ist es kalt und dunkel und nass und windig. Aber dann zähle ich einfach bis drei, mach mir geile Mucke an, schmeiß mich in meine Klamotten und lauf halt los. Das wird auch nach und nach immer mehr zu so einem Automatismus, bei dem ich gar nicht mehr erst mit mir verhandle, ob ich jetzt Bock habe oder nicht, sondern einfach so, ja, komme von der Arbeit nach Hause und zieh nicht die Jogginghose an und gehe aufs Sofa, sondern zieh die Jogginghose an und gehe joggen. Es ist inzwischen Ende Dezember. Ich habe meine Challenge also vor 3 Monaten offiziell begonnen. Ey, krass. Keine Ahnung, ob ich jemals etwas über so einen langen Zeitraum so konsequent durchgezogen habe. So, und Weihnachten verbringe ich bei meinen Eltern auf dem Dorf. Und sogar Heiligabend gehe ich laufen.
Kenn ich Sie? Sie sehen so anders aus.
Ich habe 10 Kilometer geschafft. Ja, zum ersten Mal.
Wow, du bist patsche nass.
Ja.
Das ist meine Mama. Die macht mir die Tür auf, als ich von meinem Lauf zurück bin und aussehe wie ein verschwitzter Schneemann.
10 Kilometer, das war mein Vorsatz, dass ich dieses Jahr noch die 10 schaffen will.
Fantastisch. In einer Tour.
Durchgejoggt, ja, ja.
Fast bis Ahrfeld.
Leute, ich freue mich, ey. Aber ehrlich gesagt, ich habe schon im November geahnt, dass ich das schaffen würde mit den 10 Kilometern in diesem Jahr. Es hat einfach alles so gut funktioniert und das ist voll die schöne Erfahrung. Also ich bin ganz dankbar und ich glaube, das sind gute Vorzeichen für meinen Halbmarathon im April. Leute, ey, ich glaube, ich kann das wirklich schaffen. Und wenn ihr jetzt sagt, meine Güte, was war denn das jetzt für eine Glücksbärchi-Folge? Alles so positiv. Hallo, wir wollen Dani leiden hören. Kleiner Spoiler, der Downshot, der kommt noch. Und zwar in der zweiten Folge meiner Halbmarathon-Challenge. In 2 Wochen in der App der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Da hört ihr, wie es dann doch noch bergab geht mit meiner Sportfreude und Zuversicht. Und natürlich das große Rennen. Meinen ersten Halbmarathon. Oh Gott, ey. Bitte drückt mir die Daumen, Leute. Bitte. Und abonniert uns, damit ihr das grande Finale nicht verpasst. Vorher werde ich definitiv noch reinhören beim Fitnessmagazin-Podcast von BR24. In der Folge Faszination Marathon – Tipps vom Profi gibt nämlich der Ex-Marathonläufer Philipp Flieger Ratschläge für die Wettkampfvorbereitung. Und ich bin ja jetzt so eine Person, die sich auf Laufwettkämpfe vorbereitet. Und wenn ihr Feedback für uns habt zu dieser Folge hier oder zu anderen oder Ideen für neue Challenges, dann mailt uns an challenge@mdr.de. Darüber freue ich mich und darüber freuen sich auch Thomas Jehn und Carsten Möbius. Mit denen habe ich nämlich diese Folge hier gemacht. Haut rein, Leute. Bis bald. Ich sag tschüss.
Das war Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.